Noch extremer wäre die Ansicht, dass ich eigentlich schon mit dem 22. Juni, also mit dem Angriff auf die Sowjetunion, die Wehrmacht in eine Situation begibt, wo sie strukturell überfordert ist. Eben indem sie diese viel größere Sowjetunion angreift. Und da würde ich sagen, da spricht auch tatsächlich viel dafür. Also ich würde sagen, schon mit dem Angriff Deutschland auf die Sowjetunion wird ein deutscher Erfolg in diesem Krieg eigentlich enorm unwahrscheinlich.
In dieser Folge von Geschichte Europas gehen wir zurück in den Deutsch-Sowjetischen Krieg und blicken auf die Bedeutung der Winterkrise 1941-42 für den weiteren Kriegsverlauf. Christian Stein, mit dem ich schon einmal eine Folge zum Thema Rückzüge der Wehrmacht produziert habe, erklärt erst einmal, wie es nach dem deutschen Angriff vom 22. Juni 1941 auf die Sowjetunion zur Winterkrise kam. Er schildert, wie und warum die Angriffe der Wehrmacht auf Moskau scheiterten und wie es der Sowjetunion gelang, eine erfolgreiche Gegenoffensive durchzuführen. Dieser sogenannten Winterkrise wurde dann oft nachgesagt, dass sich hier bereits der Weltkrieg entschieden hätte, also dass Nazi-Deutschland ab hier nicht mehr gewinnen konnte. Christian Stein wird dann ausführen, was von dieser These seiner Ansicht nach zu halten ist, und vergleicht die Bedeutung der Winterkrise mit anderen als Wendepunkten bezeichneten Ereignissen des Kriegs im Osten, wie etwa der Schlacht von Stalingrad oder der Panzerschlacht von Kursk. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare, sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt, etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady und Ko-fi. Und an dieser Stelle gibt es anstelle von Spendendank mal einen E-Mail-Dank. Ich habe in den letzten Wochen vermehrt ganz liebe und nette E-Mails mit viel Lob und tollem Feedback erhalten, etwa von Helga und von Christoph. Danke euch beiden und allen anderen, die auf verschiedenen Wegen, etwa in der Kommentarfunktion bei Spotify, erzählen, warum sie meinen Podcast mögen. Das ist immer total nett und es freut mich jedes einzelne Mal, wenn ich so eine Nachricht lese. In den Shownotes gibt es eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Und das ist dieses Mal eine sehr umfangreiche Liste mit Links zur erwähnten Folge zu den Rückzügen der Wehrmacht mit Christian Stein, aber auch zu den verschiedenen Kriegsjahren im Osten, zum Beispiel 1941 mit Dr. Dmitri Statjewski oder zur Schlacht um Stalingrad mit Jens Ebert. Zurück aber zu dieser Folge. Meine erste Frage an Christian war gewesen, doch noch einmal die Hintergründe und die Grundlagen der deutschen Kriegsführung gegen die Sowjetunion darzulegen. Damit fängt er jetzt auch an und ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem April 2026.
Ich würde sagen, wir fangen vielleicht mal bei den Gründen an, warum Deutschland überhaupt die Sowjetunion angreift am 22. Juni 1941, weil das, glaube ich, auch zum Verständnis sehr wichtig ist. Und ich glaube, da lohnt es sich, so ganz klassisch zwischen langfristigen Ursachen und kurzfristigen Anlässen zu unterscheiden. Also einmal haben wir den unmittelbaren Anlass, dass die Wehrmacht die Luftschlacht um England verliert und damit so alle weiteren Planungen zur Invasion der britischen Inseln hinfällig werden. Und da man merkt, man kann jetzt Großbritannien kurzfristig nicht besiegen, will man Großbritannien halt jetzt auf dem Festland einen möglichen Verbündeten nehmen und sich selbst so ein wirtschaftliches Hinterland schaffen, also das Deutsche Reich Blockade festzumachen. Das ist auch so eine Lehre vermeintliche aus dem Ersten Weltkrieg, wo man eben unter der britischen Blockade stark gelitten hat. Das ist aber eigentlich nur der unmittelbare Anlass. Die langfristigen Ursachen sind nämlich eher ideologischer Natur. Also da, wenn wir in das nationalsozialistische Denken schauen, auch das, was Hitler so sagt und schreibt, auch schon vor der Machtergreifung. Dann ist dieses Streben nach Lebensraum im Osten, die Betrachtung der Slawen als minderwertig und vor allem die Betrachtung des Bolschewismus als ideologischer Todfeind ja unglaublich prominent. Und dieser Bolschewismus wird schon immer mit dem Judentum identifiziert. Und da in dieser Verbindung mit dem Bolschewismus ist auch der Antisemitismus besonders mörderisch. Also da würde ich sagen, liegt die langfristige Ursache und der eigentliche Grund für diesen Angriff des Deutschen Reichs auf die Sowjetunion. Man hat im Nachhinein auch strategische Alternativen diskutiert, also ob das Deutsche Reich nicht besser versucht hätte, Großbritannien irgendwie an der Peripherie im Mittelmeerraum stärker anzugreifen, was man ja parallel durchaus auch tut, aber ob man diese Bemühungen stattdessen nicht hätte verstärken sollen. Aber ich halte diese Diskussion eigentlich alle für müßig, weil man sagen muss, der Krieg gegen die Sowjetunion ist so der eigentliche Krieg des nationalsozialistischen Deutschlands. Da würde ich sagen, spielt die Ideologie eine ganz große Rolle. Dann schauen wir auf die Planung, und das ist tatsächlich jetzt schon sehr wichtig, um zu entscheiden, wann war jetzt der Krieg eigentlich entschieden und welche Rolle spielt da die Winterkrise dabei. Da muss man als Voraussetzung erstmal sagen, dass die Wehrmacht das militärische und ökonomische Potenzial sowie auch die politische Stabilität der Sowjetunion massiv unterschätzt. Und dafür gibt es tatsächlich erstmal, also vor dem Sommer 41, reichlich Anlässe. Da kann man natürlich im Nachhinein immer sagen, ja, so wie schlecht die das alles vorhergesehen haben, aber es gibt dafür durchaus Anlässe, die zu unterschätzen. Da sind zum einen die stalinistischen Säuberungen während der 1930er zu nennen. Da muss man sich vor Augen führen, von den 767 höchsten Militärs der Roten Armee werden von 37 bis 41, also in den Jahren, insgesamt 503 verhaftet und nur 59 verlassen dann die Haft lebend. Aber da kann man sich vorstellen, was das für ein Verlust an militärischer Professionalität für die Rote Armee ist. Und wie die, die das überlebt haben oder nachgerückt sind, militärisch agieren. Nämlich extrem darauf bedacht, quasi dem Vorgesetzten alles recht zu machen, damit sie bloß nicht in den Verdacht geraten, irgendwie regimekritisch zu sein oder versagt zu haben. Also da herrscht eine enorme Angst im sowjetischen Offizierkorps und das nimmt man von Seiten der Wehrmacht natürlich wahr. Zudem hat die Rote Armee ja im Winter 39-40 Krieg gegen Finnland geführt und dabei wirklich enorme Schwierigkeiten gehabt. Also letztendlich gewinnt man den dann, aber die Finnen bereiten da der Roten Armee wirklich ganz große Probleme. Vor allem sehen da die sowjetischen Panzerverbände, salopp gesagt, ziemlich schlecht aus. Und das nimmt man eben auch auf Seiten der Wehrmacht wahr und man vermutet dann, dass die Sowjetregierung einfach bei einem Angriff innerhalb von weniger Wochen oder vielleicht einiger Monate zusammenbrechen würde. Was dabei auch wieder eine enorme Rolle spielt, ist diese ideologische Identifizierung des Bolschewismus mit dem Judentum. Man sagt eben, dass diese Sowjetregierung durch das Weltjudentum, also bitte in Anführungszeichen denken, durchsetzt ist. Und dann, wenn man in dieses Gebäude einmal kräftig reintritt, dass dann da alles zusammenbrechen würde, weil das russische Volk und die anderen sowjetischen Völker eben dieses Joch der vermeintlich jüdischen Regierung dann abschütteln würden. Das ist natürlich enorm antisemitisch verblendet und trifft dann so nicht zu. Außerdem übersieht man von Seiten der Wehrmacht auch komplett, was für die Rote Armee spricht. Da unterschätzt man komplett die Fähigkeiten, schnell Personal zu rekrutieren und neue Verbände aufzustellen. Und man übersieht auch die militärischen Erfolge, die die Rote Armee durchaus auch vor dem Krieg erringt. Die Rote Armee schafft es zum Beispiel noch vor der deutschen Invasion, einen japanischen Angriff in Sibirien abzuwehren. Das ist die sogenannte Schlacht am Khalkhin-Gol. Und da ist der sowjetische Befehlshaber ein gewisser Georgi Zhukov, der dann auch maßgeblich die sowjetische Verteidigung gegen die Wehrmacht befehligt. Und der wendet da also ein operatives Konzept an, was als tiefe Operation bezeichnet wird und was diesen deutschen Blitzkriegsgedanken, also schnelle Vorstöße in die Tiefe, den Gegner in Desorganisation versetzen und dann einzukesseln, gar nicht so unähnlich sind. Also da haben deutsche militärische Denker und sowjetische Denker, zu nennen ist hier Tuchaschewski, gar nicht so unähnlich gedacht. Also unter diesen falschen Voraussetzungen beginnt das Deutsche Reich die Kriegsplanung, nämlich dass man die Rote Armee völlig unterschätzt. Und dann plant die Wehrmachts- und Heeresführung für den Sommer 1941 die Rote Armee in den ersten Wochen der Invasion in Grenznähe durch schnelle Vorstöße der Panzerverbände einzukesseln und dann eigentlich schon entscheidend zu schlagen, sodass die Sowjetunion dann zu einer Weiterführung des Kriegs unfähig sein würde. Das Kalkül war da, den Krieg also schon zu entscheiden, bevor dieses größere personelle Potenzial und die größeren Rohstoffreserven der Sowjetunion sich entfalten könnten. Das sieht man durchaus. Aber man denkt halt, man kann den Krieg einfach vorher entscheiden. Und auch diese logistischen Schwierigkeiten, die dann später kommen, durch diese enorme Weite des Raumes, die sieht man auch. Aber der Plan ist eben, dass der Krieg vorher schon entschieden ist. Durch diese ja vernichtenden Niederlagen, die man der Rote Armee eben ganz in Grenznähe beibringen will. Und dann ist alles, was dann noch kommt, eigentlich so ein Vormarsch, der nicht mehr groß durch Kämpfe gekennzeichnet ist, sondern man geht dann davon aus, dass dann die Rote Armee eben schon entscheidend besiegt wird. Und da nimmt man, also für diesen folgenden Vormarsch, nimmt man grob das Erreichen einer Linie von Archangelsk, also am Weißen Meer, ganz im Nordrussland, bis Astrachan, also am Kaspischen Meer in Südrussland, ins Auge. Bei diesen ganzen Planungen und auch später durch den Kriegsverlauf der ersten Monate, durch die zieht sich ein Konflikt zwischen Hitler und der deutschen Heeresführung, also vor allem vertreten von Generalstabschef Halder. Und dieser Konflikt geht darum, ob man die Priorität auf der Eroberung Moskaus, wie Halder das will, oder auf den wirtschaftlich wichtigen Regionen im Süden und Norden, also der Donbass, Leningrad, der Kaukasus, die eben enorm wirtschaftlich wichtig sind, legen soll. Damit einhergeht dann auch, wo der deutsche Kräfteschwerpunkt ist, also bei welcher Heeresgruppe. Es gibt ja die Heeresgruppe Nord, dann Mitte und Süd. Und anfangs setzt sich Halder da teilweise durch, nämlich der deutsche Kräfteschwerpunkt liegt erstmal bei der Heeresgruppe Mitte, also auf der Achse, die Richtung Moskau zeigt. Soweit die Planung. Also wichtig ist hier festzuhalten, diese angestrebte Kriegsentscheidung innerhalb weniger Wochen. Parallel dazu plant die Wehrmacht und die deutsche politische Führung aber auch den Krieg gegen die Sowjetunion von Anfang an als Vernichtungskrieg zu führen. Also ich denke, das kam jetzt in der anderen Folge zu Barbarossa auch schon durchaus zur Geltung, aber ich fasse es nochmal kurz zusammen. das Oberkommando der Wehrmacht gibt im Vorfeld den sogenannten Kommissarbefehl an das Ostheer aus. Das heißt, dass jüdische, kommunistische Kommissare, die aber meistens dann irgendwie als jüdisch identifiziert werden und als jüdisch gelten, direkt von der Truppe zu isolieren und zu erschießen sind. Und das führen dann, das haben die Forschungen von Felix Römer vor allem gezeigt, auch so gut wie alle deutschen Verbände aus. Also das ist der Vorwand für den Massenmord und auch schon ein Vorwand eben, massenhaft jüdische, in dem Fall jüdische Kriegsgefangene, zu erschießen. Ähnlich folgenreich war der sogenannte Kriegsgerichtsbarkeitserlass, der bestimmt, dass die sowjetische Bevölkerung nicht der deutschen Militärgerichtsbarkeit unterliegt, sondern Leute, die man irgendwie verdächtigt, geplündert zu haben oder Widerstand geleistet haben, bei Fluchtgefahr einfach zu erschießen sind. Außerdem setzt dieser Kriegsgerichtsbarkeitserlass den Verfolgungszwang für Straftaten deutscher Soldaten gegenüber sowjetischen Zivilisten aus. Es entsteht also so eine Kultur der völligen Straflosigkeit, des Anything Goes. Und das ist dann auch die Grundlage für so einen alltäglichen Besatzungsterror später. Es werden quasi ständig sowjetische Zivilisten aufgrund irgendwelcher Lappalien öffentlich hingerichtet während der deutschen Besatzung. Und natürlich spielt diese Straflosigkeit dann auch bei den Verbrechen auf dem Rückzug eine große Rolle. Besonders gut zeigen lassen sich so die Verbindung von ideologischen Faktoren und vermeintlich rein militärischen Überlegungen, auch bei der geplanten Hungerpolitik in Osteuropa, nämlich aufgrund dieser militärischen Notwendigkeit, die sowjetischen Streitkräfte innerhalb von wenigen Wochen vollständig zu besiegen und ganz schnell vorzustoßen, erwartet man durchaus große logistische Schwierigkeiten. Und das deutsche Ostheer, also mehr als 3 Millionen Personen, sollen sich eben dann in den Ostgebieten aus dem Lande ernähren. So nennt man das. Das heißt, dass die der sowjetischen Bevölkerung massenhaft Nahrungsmittel rauben. Und das ist natürlich erstmal militärisch begründet, aber es hat natürlich auch den ideologischen Hintergrund, dass man die Menschen, die in Osteuropa leben, einfach für minderwertig hält. Ja. Und um in Deutschland die Moral der Bevölkerung aufrechtzuerhalten, will man da natürlich das Ernährungsniveau hochhalten und transportiert dann noch massenhaft Nahrungsmittel aus den Ostgebieten ab. Und dabei nimmt man einfach billigend im Kauf, dass, also das ist ein Zitat von Göring, zig Millionen Menschen in den osteuropäischen besetzten Gebieten dann verhungern. Ich glaube, soweit mal zu den Planungen. 22. Juni 1941 beginnt dann schließlich das Unternehmen Barbarossa, wie man den deutschen Angriff auf die Sowjetunion nennt, und die Wehrmacht feiert vordergründig erstmal riesige Erfolge. Das liegt auch daran, dass die Rote Armee auf die deutsche Invasion denkbar schlecht vorbereitet war. Es ist ein bisschen strittig, inwiefern und wann die sowjetische Führung mit einem deutschen Angriff rechnete. Fest steht, dass die sowjetischen Truppen, als Deutschland angreift, gerade in der Phase der Umorganisation sind und gerade erst im annektierten Ostpolen, was die Sowjetunion ja im Zuge des Hitler-Stalin-Pakts ja besetzt hat, da gerade erst angekommen sind die sowjetischen Truppen und da sich gerade erst in ihren kaum ausgebauten Verteidigungsanlagen positioniert hat. Die sowjetischen Panzerverbände werden zu der Zeit umstrukturiert. Also es herrscht auf sowjetischer Seite ohnehin schon vor dem deutschen Angriff noch so eine gewisse Unordnung und man ist einfach denkbar schlecht darauf vorbereitet, dass die Wehrmacht zu diesem Zeitpunkt angreift. Und so gelingt es dann der Wehrmacht auch, in den ersten Wochen schon einen Großteil der sowjetischen Luftstreitmacht zu vernichten und auch wirklich riesige Truppenteile der Roten Armee einzukesseln. Wir haben deutscherseits also rund 3,3 Millionen deutsche und verbündete Soldaten, die angreifen und eben auf diesen angesprochenen drei Achsen, also im Norden in Richtung Leningrad, im Mittelabschnitt Richtung Moskau und im Süden in Richtung Ostukraine und Kaukasusgebiet. Und die deutschen Heeresgruppen heißen dementsprechend Nord, Mitte und Süd. In Zukunft noch die 20. Gebirgsarmee, die aus Nordnorwegen in Richtung Murmansk angreift. Und vor allem im Mittelabschnitt, wo der deutsche Schwerpunkt liegt, gibt es diese großen Anfangserfolge. Also die Heeresgruppe Mitte kesselt bei Bialystok und Minsk riesige sowjetische Truppenmassen ein. Hier verliert die Rote Armee schätzungsweise über 340.000 getötete, vermisste und Kriegsgefangene. Allerdings können durchaus auch viele sowjetische Soldatinnen und Soldaten entkommen oder leisten in diesem riesigen Gebiet noch lange Widerstand. Außerdem ist jetzt auch, also bei diesem Angriff im Unterschied zu den deutschen Feldzügen in zum Beispiel Polen oder Frankreich oder Jugoslawien, der deutsche Kräfteverschleiß, wenn man das mal so technokratisch sagt, also die Verluste und auch die materiellen Ausfälle sind enorm hoch. Dazu tragen zum Beispiel die Straßenverhältnisse da, die langen Transportwege und eben, dass diese sowjetischen Soldaten selbst nach Einkesselung noch enorm verbissenen Widerstand leisten. David Stahel, also ein Historiker aus dem englischsprachigen Raum, der spricht da von einem Hollow Victory. Ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt, also ein hohler Sieg. Und Ende Juli, Anfang August gibt es ganz ähnliche Ergebnisse der Schlacht von Smolensk. Also wieder gelingt es der Wehrmacht gut durchaus, riesige sowjetische Truppenmassen einzukesseln. Aber wieder entkommen auch weitaus mehr sowjetische Soldatinnen und Soldaten als deutscherseits angestrebt. Und wieder hat die Wehrmacht durchaus auch hohe eigene Verluste, weitaus nicht so viel wie die Sowjetunion, aber viel mehr, als man geplant hat, viel mehr, als man eigentlich verkraften kann. Besonders eben bei den Verbänden, die so wichtig für diesen sogenannten Blitzkrieg sind, also für den Vorstoß der Deutschen, nämlich bei den motorisierten Verbänden und bei den Panzerverbänden. Und damit hat man, also indem diese Schlacht von Smolensk im Prinzip auch wieder so ein Hollow Victory wird, so ein hohler Sieg, dieses ursprüngliche Ziel, nämlich die Rote Armee in den ersten Wochen in Grenznähe vollständig zu besiegen, eigentlich schon verfehlt. Nichtsdestotrotz, auf den ersten Blick, also oberflächlich betrachtet, hat man ja einen großen Erfolg hier errungen und man hat vor allem auch Hunderttausende sowjetische Kriegsgefangene gemacht. Und die sind dann auch neben Jüdinnen und Juden die ersten großen Opfer der deutschen Vernichtungskriegsführung. Die sind nämlich dann die Leidtragenden dieser Hungerplanung. Also deutsche Wachmannschaften lassen diese sowjetischen Kriegsgefangenen dann massenhaft in Stacheldrahtumzäunungen, oft auf freiem Feld, einfach verhungern. Also insgesamt sterben im ganzen Kriegsverlauf über 3 Millionen sowjetische Kriegsgefangenen in deutschen Gewahrsam. Das ist, muss man sagen, so der zweitgrößte Verbrechenskomplex nach dem Holocaust. Und der Holocaust beginnt auch parallel zum deutschen Vormarsch schon. Da sind die sogenannten Einsatzgruppen von der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes ganz prominent, aber auch ganz normale Polizisten, die den deutschen Truppen auf dem Fuß folgen und massenhaft und systematisch zuerst mal jüdische Männer ermorden. Ab Spätsommer, und da kann man vermuten, dass das einen Zusammenhang da gibt zu dem erstmal Scheitern der eigenen Kriegsplanung, kommen auch unterschiedslos Frauen und Kinder dazu. Also da merkt man so eine Veränderung, dass man eben die gesamte jüdische Bevölkerung da ins Visier leider auch ganz buchstäblich nimmt. Also Vernichtungskrieg und Blitzkrieg geht da von Anfang an miteinander einher. Um jetzt wieder aufs Operative zu schauen, ist die Heeresgruppe Mitte so bis Anfang August fast 500 Kilometer weit nach Osten vorgestoßen. Ein etwas langsamer geht der deutsche Vormarsch im Süden voran, wo vor Kiew die deutsche Offensive erstmal zum Halten gebracht wird oder nur noch langsam vorkommt. Und da befinden sich tatsächlich riesige sowjetische Truppenansammlungen, da man hier eigentlich eher mit einem deutschen Angriff gerechnet hat. Und da befiehlt dann Hitler in einem heute recht umstrittenen Befehl, damals schon umstritten, den sogenannten Südschwenk Guderians. Also Guderian befehligt damals die Panzergruppe 2. Und ich habe schon angesprochen, diese Panzergruppen waren ganz entscheidend für die deutsche Kriegsführung mit diesen eben schnellen Vorstößen in die Tiefe. Diese Panzergruppe 2 dreht dann aus der bisherigen Angriffsrichtung aus Moskau nach Süden ein. Und damit gelingt es erstmal, diese großen sowjetischen Verbände bei Kiew einzukesseln. Und da sind die Verluste der Roten Armee nochmal größer als je zuvor. Also hier sprechen wir von 650.000 getötete, vermisste oder Kriegsgefangene. Dennoch wird dieser sogenannte Südschwenk Guderians heute recht heftig kritisiert und manche sehen hier sogar die Ursache des Scheiterns von Barbarossa, weil dadurch diese vermeintlich entscheidende Offensive auf Moskau entscheidend verzögert wurde. Ich halte diese Ansicht für falsch und halte die auch vor allem durch die Memoiren von Guderian, die ich für ein absolutes Lügen- oder Märchenbuch halte. Den Begriff hat da, glaube ich, Roman Töppel, auch ein sehr guter deutscher Militärhistoriker, für verwendet, dem stimme ich absolut zu, ja, verbreitet. Und da versucht Guderian, sich einfach im Nachhinein als der es immer schon gewusst hat, darzustellen und der dann aber eben durch den militärischen Amateur Hitler überstimmt wurde. Und das ist ein sehr markantes Motiv, einfach überhaupt in der nachträglichen Darstellung des Krieges durch die deutschen Generäle, was auch unsere Sicht auf so Wendepunkte und entscheidende Punkte im Krieg stark beeinflusst heute noch. Warum ich das für falsch halte, ist einmal, dass der deutsche Vormarsch auf Moskau bereits vorher schon stark an Schwung verloren hat. Also nach der Schlacht von Smolensk sind die deutschen Truppen kaum noch fähig, diesen Angriff auf Moskau entscheidend weiterzuführen. Und es ist die nächste Frage, ob so ein weiterer Vorstoß auf Moskau, selbst wenn er erfolgreich gewesen wäre, überhaupt noch kriegsentscheidend gewesen wäre. Natürlich, Moskau ist als Industriestandort und als Verwaltungsstandort wichtig, aber auch nicht unverzichtbar für die Sowjetunion. Also es gibt da natürlich auch weitere industrielle Zentren. Das kommt zum Beispiel zeitgenössisch auch schon in den Aufzeichnungen eines anderen deutschen Generals zum Ausdruck. Das ist Gotthard Heinrici, der damals einen Armeekorps befehligt und der notiert schon am 22. Juli 41. Ich zitiere: Dazu weiß kein Mensch, wie lange dieser Feldzug noch dauern wird. Denn vorläufig ist ja ein Ende nicht abzusehen, trotz aller Erfolge, die erreicht sind. Vorläufig hat man den Eindruck, als wenn der Krieg, auch wenn Moskau besetzt würde, weitergeht, irgendwo aus der Tiefe dieses unendlichen Landes. Also auch er sieht da eigentlich schon, ja, dass diese schnelle Kriegsentscheidung zugunsten des Deutschen Reichs verfehlt ist, selbst wenn man Moskau noch einnehmen kann. Was eigentlich im deutschen militärischen Denken immer entscheidender ist, als so ein Zentrum wie Moskau einzunehmen, ist, die Truppen des Gegners vollständig kampfunfähig zu machen. Und diesem Ziel kommt man ja mit diesem Kessel von Kiews, der durch den Befehl Guderians nach Süden abzudrehen entsteht, eigentlich so nah wie nie. Also diese Schlacht bei Kiew, das ist die größte Kesselschlacht im Krieg bislang. Und da kommt man diesem Ziel eigentlich zumindest ein bisschen näher. Und als letzten Grund, warum ich diese Kritik am Südschwenk Guderians, diese harte, nicht teile, ist: Für die Heeresgruppe Mitte wäre ein weiterer Vorstoß Richtung Moskau mit dieser großen sowjetischen Kräftekonzentration an ihrem Südflügel auch enorm riskant gewesen. Also die hätte völlig offene Flanken gehabt und hätte dann eventuell auch von Süden im Vorstoß selbst angegriffen werden können. Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Also insgesamt würde ich sagen, ist dieser Gedanke, das sei so entscheidend gewesen, ein Teil der sogenannten drei Ausreden der deutschen Generäle, die nämlich für die Kriegsniederlage eigentlich immer Hitler, das Wetter und die großen Truppenmassen der Roten Armee verantwortlich gemacht hat. Also da gibt's vom, ja, würde ich sagen, Altmeister der Militärgeschichtsschreibung zum deutsch-sowjetischen Krieg, David M. Glantz, gibt's ganz gute Studien dazu, wie diese drei Ausreden eigentlich alle so einen natürlichen gewissen Punkt haben, aber letztendlich nicht zutreffen. Zum Wetter und auch zu den Truppenmassen der Roten Armee sage ich nachher noch was.
Das, was die Wehrmacht ja machen muss, ist, nachdem diese Kriegspläne mit dem Blitzkrieg, du hast es geschildert, scheitern, man muss sich neue Gedanken machen. Teil dieser Gedanken war dieser Schwenk von Guderian. Dennoch wird der Angriff auf Moskau fortgesetzt und bei Moskau wird es ja später zu diesem Rückzug kommen, dieser Winterkrise, über die wir sprechen wollen. Wie geht es jetzt also im Herbst 41 weiter Richtung Moskau?
Parallel zu den Vorgängen bei Kiew stößt die Wehrmacht auch im Norden vor und beginnt da die Blockade von Leningrad, wo sich dann auch nochmal die deutsche Hungerpolitik sehr markant manifestiert, der letztlich dann 900.000 Zivilpersonen schätzungsweise zum Opfer fallen. Letztendlich möchte die deutsche Heeresgruppe aber dann doch vor allem den Angriff im Mittelabschnitt vorantreiben und Moskau einnehmen, auch wenn es eben Stimmen gibt, die sagen, das sei gar nicht so entscheidend. Und da beginnt die Heeresgruppe Mitte, die dann jetzt wieder auch durch die entsprechenden Panzerverbände verstärkt ist, die eine gewisse Zeit hatte, wo sie sich regenerieren kann, Anfang Oktober eine Offensive in Richtung Moskau. Und auch hier gibt es große anfängliche Erfolge. Also da umschließt man im sogenannten Kessel von Wjasma und Bryansk nochmal wirklich große sowjetische Truppenmassen. Die sowjetischen Verluste sind nochmal ähnlich hoch wie bei Kiew und man schafft es tatsächlich bis zu rund 30 Kilometer vor Moskau dann vorzustoßen. Die sowjetische Führung wird auch sichtlich nervös. Es ist dann auch so ein Gedanke an Evakuierung im Spiel, also Moskau zu evakuieren, zumindest die Verwaltung daraus zu bringen. Man entscheidet sich aber letztlich dagegen und setzt von Seiten der sowjetischen Führung die Ordnung und unbedingte Verteidigung Moskaus dann auch mit Gewalt gegenüber der eigenen Bevölkerung durch. Und letztendlich läuft sich die deutsche Offensive auf Moskau dann auch im Herbst fest. Da haben wir mehrere Gründe, die dafür entscheidend sind. Dass auf einmal oder zum einen erstmal wieder der Verschleiß und die Abnutzung des deutschen Geräts und die personellen Verluste. Also gerade die Verluste bei der Infanterie können nicht mehr schnell genug und vollständig kompensiert werden. Mittlerweile operiert man ja auch wirklich sehr weit von den eigenen Nachschubbasen weg. Also die Nachschubsituation ist enorm schwierig. Benzin, Munition, Ersatzteile, das muss alles jetzt über ganz weite Strecken und auf schlechten Verkehrswegen rangebracht werden. Viele kennen vielleicht diese Episode, dass die Spurbreiten der Eisenbahnen in der Sowjetunion anders sind als die im Deutschen Reich und man dann die Eisenbahnstrecken alle umnageln muss. Also da steht man vor riesigen Problemen, die dann auch dazu führen, dass die deutschen Truppen da einfach sehr schlecht versorgt sind. Zum anderen, und das ist natürlich auch sehr prominent und spielt wieder da mit rein, was ich zu den drei Ausreden gesagt habe, setzt die sogenannte Rasputiza ein. Das ist also ein russischer Begriff und steht so für wegelose Zeit. Das heißt, der Herbstregen beginnt und wir haben erstmal unglaublich verschlammte Wege, die kaum überwindbar sind. Und kurze Zeit später wird es dann sehr kalt und der Boden gefriert, taut dann wieder auf. Also die Wegesituation ist unglaublich schwierig. Damit zusammenhängend war die Kriegsplanung ja nur auf wenige Monate, wenn überhaupt, ausgelegt. Und man hat zu wenig, also von Seiten der deutschen Logistik, zu wenig Planung darauf verwendet, zum Beispiel warme Winteruniformen und Fahrzeugteile und so weiter, die auf das kalte Wetter ausgelegt waren, heranzuholen. Und es ist auch einfach, also die Nachschubwege sind eh schon unglaublich unter Druck und jetzt noch für rund 3 Millionen Menschen warme Kleidung an die Front zu bringen. Es ist tatsächlich logistisch fast unmöglich. Ein Grund, der mir manchmal ein bisschen zu kurz kommt in der deutschen Sicht auf diese Sachen, ist diese verbissene sowjetische Gegenwehr. Also Zhukov, von dem ich vorhin schon mal besprochen habe, der lässt als sowjetischer Befehlshaber tiefe Verteidigungsstellen um Moskau anlegen. Und die Rote Armee hat es mittlerweile schon teilweise geschafft, eben in einer enormen organisatorischen Kraftanstrengung neue Verbände aufzustellen, die diese Anfangsverluste beginnen anzugleichen. Ja, also man konnte die noch nicht wieder auffüllen, aber man stellt jede Menge neue Verbände auf und bringt die in relativ kürzester Zeit an die Front. Mit dem Einsetzen kälterer Temperaturen festigt sich der Boden erstmal und die Wehrmachtsoffensive beginnt erstmal kurzzeitig wieder an Fahrt. Aber die Wehrmacht ist dann ab November nicht mehr wirklich in der Lage, diese Operation Taifun, wie sie heißt, also den Angriff auf Moskau, fortzuführen. Die Soldaten sind zu erschöpft, die Gegenwehr ist zu heftig, die Verluste zu hoch. Und das Material ist zu verschlissen. Jetzt kommen auch eben aufgrund der fehlenden Winterkleidung und des einsetzenden Winters eben neue Probleme hinzu, nämlich die Erfrierungen und Unterkühlungen, die den deutschen Truppen wirklich schwer zu schaffen machen in Zukunft, dass dann auch Gerätschaften einfrieren und nicht mehr richtig funktionieren. Da kann man natürlich jetzt drüber sprechen, ob der berühmte General Winter, also dieses kalte Wetter, die deutsche Armee besiegt hat. Also so wie ich es mitgekriegt habe, hat ja Herr Stratejewski in der anderen Folge zur Operation Barbarossa dem schon widersprochen, dass das ja Wetter da ja gar nicht so hart war und ja, also zum Beispiel Dezember nochmal eine mildere Periode kam. Ich würde diesem Bild General Winter hätte die deutsche Armee besiegt auch heftig widersprechen, weil, wie ich schon angedeutet habe, der deutsche Angriff auf Moskau eben auch schon vor diesen wirklich harten Wintereinbrüchen stark ins Stocken geraten war. Aus den genannten Gründen, also natürlich die Rasputiza, aber eben auch die starke sowjetische Gegenwehr und die enormen deutschen Versorgungsschwierigkeiten. Das ist meiner Ansicht da entscheidende. Und man muss auch sehen, dass die Rote Armee ja auch mit dem Wetter zu kämpfen hatte. Da stimmt natürlich, dass die sowjetischen Soldaten besser mit entsprechenden Uniformen ausgerüstet waren und auch ihr Gerät da besser drauf ausgelegt war. Aber man kann natürlich mit Blick auf die Deutschen da auch sagen, dass da die Logistik einfach auch ein Teil der Kriegsführung ist. Und wenn die deutsche Armee dann auf diese Wetterbedingungen, die ja auch in diesem geografischen Raum erwartbar waren, nicht richtig ausgerüstet sind, dass das dann auch einfach ein Versagen der deutschen militärischen Führung war, weil Logistik eben auch zum Krieg gehört. Aber wie gesagt, ich würde eigentlich sagen, dass da schon vor Einsetzen dieses Extremwetters der deutsche Angriff auf Moskau sich eigentlich festgelaufen hatte. Im November 1941 wird dann der deutschen Heeresführung auch langsam klar, dass diese Offensive auf Moskau ihr Ziel nicht mehr erreichen kann. Und dennoch treibt man die völlig erschöpften eigenen Verbände noch bis Anfang Dezember weiter nach vorn. Was hier vielleicht so ein bisschen symptomatisch ist für den Zustand, ist Lagebild bei der sogenannten Panzergruppe 3 und Befehlshaber Reinhardt. Ich zitiere kurz: Bei den eingesetzten Truppenteilen Ende der Leistungsfähigkeit erreicht. Kein einziges Fahrzeug ist mehr richtig in Ordnung. Es fehlt an allem. Da Truppen dauernd eingesetzt, ist praktisch für den befohlenen Ausbau von Winterunterkünften wenig geschehen. Kämpfe sind zum Krieg um Unterkünfte geworden. Wenn wir diese oder ähnliche Quellen lesen, dann fragen wir uns natürlich, wenn man merkt, dieser Angriff auf Moskau verfehlt sein Ziel, warum hat man diese Offensive dann nicht vorher abgebrochen und sich für die Verteidigung im Winter eingerichtet? Und da würde ich auch wieder mehrere Gründe sehen. Also einmal spielt da tatsächlich so eine Erinnerung an die Marne-Schlacht von 1914 im Ersten Weltkrieg eine gewisse Rolle, weil man da im Nachhinein das Gefühl hatte, man hat den eigentlich sicher errungenen Sieg vor Paris durch einen vorzeitigen Rückzug verspielt. Und diesen Fehler möchte man, das ist auch zum Beispiel bei Halder ganz präsent, nicht ein zweites Mal machen. Man geht davon aus, dass die Rote Armee eben genau die gleichen Probleme hat wie man selbst oder noch schwerere und eben kurz vor dem völligen Zusammenbruch steht. Und man müsste vielleicht nur noch ein bisschen weiter pushen, sage ich mal salopp, und dann würde sie vielleicht doch zusammenbrechen. So zumindest das Wunschdenken. Als klar wird, dass das dann nicht reicht, will man wenigstens noch eine möglichst günstige Position für die Kämpfe im Winter erringen, und möchte dann im Rücken der eigenen Verbände eine Winterstellung aufbauen, sich dann auf die zurückziehen und im Winter dann dort verteidigen. Was auch eine große Rolle spielt, dass man diesen Angriff nicht abbricht. Man sieht einfach keine Gefahr. Man rechnet nämlich überhaupt nicht damit, dass die Rote Armee zu einer Gegenoffensive fähig ist. Also da gibt es auch ein sehr markantes Zitat vom Feindlageroffizier der Heeresgruppe Mitte, noch am 4.12.1941, der sagt, Zitat, Gefechtskraft des Gegners nicht so hoch bewertet, dass er mit den zurzeit vor der Front der Heeresgruppe vorhandenen Kräften zu einer großen Gegenoffensive antreten kann. Und da haben sich die deutschen Militärs allerdings gewaltig getäuscht. Denn einen Tag später, also am 5.12., setzt genau diese sowjetische Gegenoffensive ein. Ein Grund, warum die Rote Armee diese Kräfte ganz entgegen der Erwartungen der Deutschen dazu aufbringen kann, ist, dass sie Geheimdienstinformationen erhalten hat, dass sie keinen japanischen Angriff in Ostsibirien mehr befürchten muss. Also das war die ganze Zeit noch die Befürchtung der sowjetischen Führung, dass die Japaner sie gleichzeitig in Ostsibirien angreifen. Nachdem sich das als keine Gefahr mehr rausstellt, da kann man dann eben ausgeruhte Truppen aus dem fernen Osten nach Westen verlegen und die kommen jetzt langsam an und mit denen kann man dann eine Gegenoffensive gegen die Heeresgruppe Mitte starten. Noch bevor diese Gegenoffensive bei der Heeresgruppe Mitte eingibt, gibt es auch schon Rückschläge für die Deutschen. Zum Beispiel bei der Heeresgruppe Süd. Also da sind wir jetzt kurz gedanklich bei Rostow am Don, also in Südrussland. Da muss sich schon die Panzergruppe 1 und der Kleist aus dieser strategisch wichtigen Stadt zurückziehen. Was so ein erstes Fanal für die Wehrmacht ist, dass es nicht immer weiter vorwärts geht. Das ist aber eigentlich jetzt nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was jetzt kommen sollte. Denn von dieser sowjetischen Gegenoffensive sind die Deutschen wirklich komplett überrascht und besonders betroffen sind da die weit vorgestoßenen deutschen Panzerverbände, die auf den Flügeln Moskau umschließen sollten ursprünglich. Und es wird dann auch ganz schnell klar, dass man die Eigenoffensive abbrechen muss und auf eine rückwärtige Stellung zur Verteidigung zurückgehen muss. Die deutsche Heeresführung, also vor allem Halde, ist hier wieder prominent. Die gibt mit Billigung Hitlers den Frontbefehlshabern die Entscheidung für Rückzüge frei. Also schon vom ersten Tag der sowjetischen Gegenoffensive an. Eigentlich wollen die deutschen Militärs mit so Rückzügen aber warten, bis sie eine Stellung im Hinterland ausgebaut haben. Dazu hat ihnen nämlich bisher das Personal gefehlt. Die vorderen Linien können aber nicht verteidigt werden, weil diese sowjetischen Angriffe so heftig sind. Und deshalb gehen die ersten deutschen Verbände schon in der Nacht vom 6. auf den 7. Dezember zurück. Also viel früher, als man wollte. Und damit ist auch deutlich, dass dieser Rückzug eindeutig von der Roten Armee erzwungen war. Dennoch versuchen die Frontbefehlshaber ihrer Truppe den Rückzug als eigene freiwillige Entscheidung zu verkaufen. Also der Befehlshaber der Panzergruppe 3, Reinhard, sagte einige Tage später, Zitat, der Truppe ist einzuhemmen, dass das Zurückgehen freiwillig erfolgt. Was, denke ich, ganz bezeichnet ist. Zur Vorbereitung dieser Rückzüge hat man enorm wenig Zeit. Man schafft es noch so eilig, rückwärtige Linien festzulegen, also abzusprechen, wohin ziehen wir uns zurück, wo machen wir sogenannte Zwischenlinien, also Linien, in denen wir auf dem Rückzug stoppen und tagsüber verteidigen. Dieser Rückzug findet immer nachts statt. Dann verteidigt man tagsüber in der Zwischenlinie und dann geht's auf die nächste Etappe, dann am nächsten Abend. Das muss alles ganz schnell geschehen und diese rückwärtigen Stellungen kann man dann kaum aufbauen und erkunden. Wo es auch riesige Schwierigkeiten gibt, ist beim Abtransport des Materials, eben auch aufgrund des Zeitdrucks, aber auch dadurch, dass auf dem Vormarsch so viele Fahrzeuge und schwere Waffen und so schon kaputt gegangen sind, die man jetzt noch so mitschleppt und jetzt aber zurücklassen muss, weil die Zugmaschinen fehlen, weil der Betriebsstoff fehlt und weil die Wegeverhältnisse so schlecht sind, weil das Gerät eingefroren sind. Und vor allem die deutschen Panzerverbände, die eben für die deutsche Operationsführung so wichtig sind, verlieren jetzt einfach enorm viel wertvolles Gerät. Also Panzer, Fahrzeuge, schwere Waffen und anderes. Trotz dieser Zeitnot befehlen die deutschen Truppen auf dem Rückzug alle sowjetischen Dörfer im Gebiet, das sie aufgeben, abzubrennen. Und das soll bei den eisigen Temperaturen, also wir sprechen da von so minus 40 Grad teilweise, der Roten Armee eben die Unterkünfte nehmen. Und das geschieht nicht auf einen höheren Befehl von Hitler oder der Heeresführung hin, sondern da gibt es in den deutschen Generalstäben einfach einen sehr breiten Konsens dafür. Die Folgen für die Zivilbevölkerung sind verheerend, weil die deutschen Soldaten ihnen parallel dazu oft noch die Vorräte und die Winterkleidung rauben. Und dann treiben die deutschen Verbände diese Personen über die Frontlinie in Richtung Rote Armee, um sie nicht versorgen zu müssen. Dabei muss man davon ausgehen, dass wirklich Tausende erfrieren und das ist den deutschen Militärs auch durchaus bewusst. Da ist natürlich jetzt zu fragen, wenn diese Zerstörungen nicht von oben befohlen wurden, wo kommen die dann so schlagartig und flächendeckend her? Also zum einen ist den deutschen Frontbefehlshabern klar, dass unter diesen Winterbedingungen Unterkünfte einfach enorm wichtig sind. Also sie versprechen sich tatsächlich einen hohen militärischen Nutzen davon. Allerdings wähnen die sich jetzt bei diesen ersten Rückzügen noch nicht unbedingt in einer außergewöhnlichen Notlage, sondern es ist halt militärisch nützlich und alles, was militärisch nützlich ist in diesem Krieg, wird von den deutschen Militärs auch ohne jegliche Rücksicht auf die Belange der sowjetischen Bevölkerung meistens durchgesetzt. Also anderes Beispiel wäre da eben die Hungerpolitik durch die Versorgung der Truppen auf dem Lande. Das ist also eine klare Tendenz, also es ist keine Notreaktion, sondern man findet es einfach nützlich. Außerdem hat man diese Praxis, Dörfer abzubrennen, auch schon auf dem Vormarsch betrieben, hier im Zuge der vermeintlichen Partisanenbekämpfung. Also man betritt da jetzt nicht unbedingt Neuland. Die einfachen deutschen Soldaten erleben diese ersten Rückzüge als unglaubliche Strapazen. Die haben oftmals keine warme Winterkleidung. Die besorgen sie sich dann, also rauben sich dann von sowjetischen Zivilisten oder man nimmt sich Kleidungsstücke von Kriegsgefangenen oder auch Gefallenen beider Seiten. Die Verluste sind deutlich höher als, also die Verluste durch Erfrieren sind deutlich höher als durch die eigenen Kampfhandlungen und besonders schlecht geht es den Verwundeten, die oft auf dem Rückzug erfrieren oder teilweise auch zurückgelassen werden. Was, also wenn man das hört, Verwundete zurücklassen, das ist immer ein ganz klares Anzeichen für eine Krisensituation, die sich jetzt in den nächsten Tagen auch entfaltet. Das Abbrennen der Dörfer führen die deutschen Soldaten meist recht abgestumpft aus. Manche haben auch Mitleid mit den sowjetischen Zivilisten. Manche sehen es einfach so als allgemeine Rache für diese empfundene Niederlage, jetzt den Rückzug antreten zu müssen. Und manche gestehen sogar, dass sie dabei eine, Zitat, perverse Lust empfinden. Hier vielleicht ein kleines Zitat, also die diese Abgestumpftheit vielleicht, oder dass diese Abgestumpftheit vielleicht gut zum Ausdruck bringt, aus den Aufzeichnungen von Willi P. der Rese. Also Zitat: Unterwegs zündeten wir die Dörfer an, die wir durchquerten, und sprengten die Backöfen. Es war Verödung befohlen, damit die Verfolger keine Unterkunft fanden. Wir gehorchten und im Grauen über unseren Frevel versank das Glück. Die Frauen weinten, Kinder froren im Schnee und Flüche begleiteten uns. Wir fragten bald nicht mehr danach. Als wir unterwegs endlich Zigaretten bekamen, zündeten wir sie an den brennenden Häusern an. Wir marschierten dann stumpf und kraftlos. Nach den ersten Rückzugstagen befanden sich die Verbände der Heeresgruppe Mitte dann tatsächlich in einer akuten und gefährlichen Krise. Man muss sich das so vorstellen, die Verbände an den Flügeln weichen zurück, kommen aber nicht mehr zum Halten, weil die Rote Armee ihnen auf den Fersen folgt, die deutschen Verbände auf dem Rückmarsch in der Nacht noch angreifen kann oder mit ihnen in der neuen Stellung fast zeitgleich ankommt und die Deutschen können dann diese rückwärtigen Stellungen nicht mehr verteidigen. Auch aufgrund der hohen Materialverluste, die man hat. So kommt es, dass also Heinz Guderian schon am 12. Dezember warnt, Zitat, es gehe nicht nur um das Schicksal der Zweiten Armee, sondern um alles. Auch Generalstabschef Halder, der spricht von der kritischsten Lage in beiden Weltkriegen und meint damit den Ersten und den Zweiten Weltkrieg. Dadurch, dass die deutschen Verbände auf den Flügeln so weit zurückweichen, droht jetzt auch das Zentrum der Heeresgruppe Mitte, wo sich vor allem die 4. Armee befindet, eben umfasst zu werden, also von drei Seiten angegriffen zu werden oder sogar von der Versorgung abgeschnitten zu werden. Und das wäre tatsächlich ja eine militärische Katastrophe für die Heeresgruppe Mitte. Man diskutiert dann in Reaktion darauf so drei Szenarien. Die Option 1 ist ein großer, weiträumiger Rückzug der gesamten Heeresgruppe bis an die Flüsse Dnieper und Desna. Die Option 2 ist, vor Ort um jeden Preis zu verteidigen. Die aktuellen Stellungen auch unter Inkaufnahme sehr hohe Verluste. Und die Option 3 ist so eine mittlere Lösung. Also eine flexible Verteidigung mit vielleicht kleineren Rückzügen einzelner Verbände, so als Kompromisslösung zwischen diesen beiden Extremen. Die deutschen Befehlshaber und Generalstabsoffiziere, die schwanken zwischen den Optionen fast stündlich hin und her. Das hängt sehr von der konkreten Lage des eigenen Verbandes oft ab, ob man jetzt die eine Option oder die andere für besser hält. Was eigentlich allen klar ist, im Prinzip sind alle drei Optionen schlecht und enorm risikobehaftet. Also beim großen Rückzug, da fürchtet man wirklich, dass das so in so einen napoleonischen Rückzug, was so ein großes Menetekel für die Deutschen ist, ausartet. Also dass sich dann so eine Truppe in Auflösung, ohne Versorgung durch den russischen Winter schleppt und nirgends mehr zum Halten kommt. Bei der zweiten Option fürchtet man, dass man einfach in diesen Stellungen letztendlich dann durchbrochen und eingekreist, eingekesselt wird, so wie es zuvor die Wehrmacht ja mit den sowjetischen Truppen gemacht hat. Und also zum Beispiel der Generalstabschef der 4. Armee schreibt zur dritten Option, dass die eigentlich mehr die Nachteile der beiden anderen Optionen vereint als die Vorteile. Also im deutschen Heer herrscht eine große Uneinigkeit, wie man jetzt operativ auf diese Krise reagieren soll. Und Hitler schwankt da jetzt in seiner Entscheidungsfindung anfangs nicht weniger. Der genehmigt erst die Vorbereitung eines großen Rückzugs. Als dann aber von den Frontbefehlshabern Signale kommen, dass sie nicht wissen, ob sie nach so einem Rückzug wieder erfolgreich verteidigen können, sieht er genau dieses Schreckensszenario, was ich gerade angesprochen habe. Also ein ausgezehrtes Heer, das sich da völlig führungslos und in Auflösung da zurückschleppt, ohne je wieder Halt zu finden. Und deshalb entscheidet er sich dann besonders radikal für die Lösung Halten um jeden Preis. Das ist der sogenannte Haltebefehl Hitlers vom 17. Dezember und der befiehlt, keinen Schritt zurückzugehen. Und dieser Entschluss wird im Nachhinein und zum Teil auch zeitgenössisch sehr heftig kritisiert von den deutschen Militärs, aber er wird auch von den meisten ausgeführt und mitgetragen. Weil gerade diese klare Lösung von denen jetzt durchaus gut geheißen wird in dieser Krisensituation. Trotzdem dauern in der Praxis die Rückzüge an. Mal gibt Hitler dann doch im Einzelfall eine ausdrückliche Genehmigung, mal wird dieser Befehl einfach offen verweigert, mal werden diese Rückzüge heimlich durchgeführt und manchmal werden sie durch die sowjetischen Angriffe einfach erzwungen. Dabei erscheint es immer wieder so, als würde die Front der Heeresgruppe jetzt wirklich einfach auseinanderbrechen. Aber diese größten Schreckensszenarien aus Sicht der Wehrmacht treten letztlich nicht ein, auch weil die Rote Armee es nicht schafft, klare Schwerpunkte zu bilden, also die Kräfte auf einige Abschnitte zu konzentrieren und dann dort eben in die Tiefe zu operieren und die Wehrmacht einzukesseln, sondern die Wehrmacht eher unter hohen eigenen Verlusten Stück für Stück zurückdrückt. Und das ist im Prinzip der schwere operative Fehler der Roten Armee, der den Deutschen da zugutekommt. Dennoch bleibt die Lage aus deutscher Sicht weiter sehr brenzlig und Mitte Januar 1942 muss Hitler dann die Notwendigkeit eines erneuten größeren Rückzugs eingestehen. Diesmal zieht sich dann das Zentrum der Heeresgruppe Mitte, also vor allem die 4. Armee, weiter zurück. Er befiehlt da jetzt auch nochmal großflächige Zerstörung, die den Rückzug, so drückt er das aus, des deutschen Heeres würdig machen soll. Wie ich schon angedeutet habe, diese Zerstörungen fanden natürlich jetzt eigentlich schon seit Wochen statt und so eines Befehls hätte es gar nicht gebraucht. Also da ist der Befehl Hitlers eigentlich überflüssig, weil die Ereignisse an der Front ihm längst vorausgeeilt sind. Natürlich verwüsten die Deutschen dann auch bei diesen Rückzügen große Landstriche und es gibt hier erste Versuche, diese Zerstörungs- und Vernichtungspraktiken noch effizienter zu gestalten. Also man entwickelt da dann so eine Arbeitsteilung zwischen den Verbänden. Man probiert aus, wie man jetzt welche Art von Häusern am schnellsten zerstören und anzünden kann. Da ist man ganz erfinderisch, sage ich mal. Letztendlich gelingt es dann bis zum Frühjahr 1942, der Heeresgruppe Mitte ihre Front zu stabilisieren. Und das wird einmal dadurch begünstigt, dass die sowjetische Führung diese operativen Fehler begeht. Es wird aber auch dadurch begünstigt, dass die Wehrmacht sich in der Verteidigung nach Hitlers Haltebefehl einigermaßen gut eingerichtet hat. Also man schafft es da dann zum Beispiel immer wieder auch taktische Reserven zu bilden und Gegenangriffe zu starten und verteidigt da tatsächlich dann relativ erfolgreich, auch weil man gar keine andere Wahl mehr hat. Diese deutschen Rückzüge vor Moskau, die sind so das erste sichtbare Scheitern der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Also damit lässt sich das Scheitern des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion jetzt nicht mehr verbergen. Allerdings ist eigentlich fraglich, ob diese Kämpfe ab Beginn der sowjetischen Gegenoffensive eigentlich als Wehrmachtsniederlage zu sehen sind. Denn die Rote Armee hat im Winter 41-42 einmal deutlich höhere Verluste erlitten und hat ihr Ziel, die Wehrmacht in so einen napoleonischen Rückzug zu treiben, nicht erreicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, die deutschen Verluste tun der Wehrmacht unglaublich weh, weil sie eben vor allem diese wichtigen Panzertruppen und motorisierten Verbände betreffen und der Wehrmacht damit die Angriffskraft für zukünftige Operationen rauben. Damit muss sich die Wehrmacht jetzt auf einen langen und zunehmend totalen Abnutzungskrieg einstellen, in dem eben das wirtschaftliche Potenzial der Kriegsparteien immer stärker in den Vordergrund rückt und den die Wehrmacht eigentlich auf lange Sicht nicht gewinnen kann, auch weil Deutschland ja dann Anfang Dezember auch den USA den Krieg erklärt und damit das wirtschaftliche Potenzial deutlich auf Seiten der Alliierten liegt. Deshalb kommen wir jetzt nochmal systematisch auf die Frage zurück, der wir uns ja heute auch widmen wollen, nämlich entschied die Winterkrise 1941-42 den Kriegsausgang vor? Meine kurze Antwort ist nein. Das vielleicht vorweg, um da gleich ein bisschen die Spannung rauszunehmen. Meine etwas differenziertere Antwort würde ich jetzt im Folgenden ausführen. Also bei einer Kriegsentscheidung geht es ja eigentlich bis zum Kriegsende immer um Wahrscheinlichkeiten. Also im Extremfall könnte man ja sagen, der Krieg ist eigentlich erst am 8. Mai 1945 wirklich entschieden, weil bis dahin besteht noch irgendwo eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das Deutsche Reich noch gewinnt und man kann sich theoretisch die absurdesten Szenarien ausdenken. Vielleicht noch das realistischste, ein Auseinanderbrechen der alliierten Koalition. Letztendlich muss man sich aber immer fragen, ab wann ist es denn unter den gegebenen Voraussetzungen nicht mehr realistisch? Also ab wann ist die Wahrscheinlichkeit, dann für eine Seite den Krieg zu gewinnen, so niedrig, dass ich das nicht mehr für realistisch halte? Ohne dass irgendwelche absurden Sachen eintreten, was weiß ich, ein Meteoriteneinschlag auf New York oder so. Und da haben wir viele andere Ereignisse, auch nach 1941-42, die so als Wendepunkt und Vorentscheid für den Ausgang des Zweiten Weltkriegs noch genannt werden. Zum Beispiel dann auch im Sommer 1942 das Scheitern der Einnahme der sowjetischen Ölfelder im Kaukasus oder dann sehr bekannt der Sieg der Roten Armee in Stalingrad dann im Winter 1942-43. Oder manche machen den entscheidenden Wendepunkt dann erst an der Niederlage der Deutschen in der Panzerschlacht bei Kursk im Sommer 1943 fest. Und man muss ja sagen, also die Wehrmacht ist zu diesen ganzen Sachen, zum Beispiel bis Stalingrad vorzustoßen und Sommer 1942 nochmal Gebiete von der Größe Großbritanniens einzunehmen, auch nach dieser Niederlage vor Moskau 41-42 noch in der Lage. Also so entscheidend, so könnte man argumentieren, kann es ja dann nicht gewesen sein. Allerdings kann sich die Rote Armee und auch die sowjetische Führung durch diese deutschen Rückzüge, die sie im Winter 41, die ihr so eine Atempause verschaffen, auch konsolidieren. Also sie können neue Verbände ausheben, sie können die die Industriekapazitäten, die sie aus den westlichen Gebieten, die sie verloren haben, evakuiert haben, jetzt im Ural wieder aufbauen. Sie haben ein hohes symbolisches Kapital dadurch, also sie können diese deutsche Niederlage vor Moskau auch propagandistisch ausschlachten. Und was besonders wichtig ist eben, jetzt läuft auch die Unterstützung durch die Westalliierten, durch die USA und Großbritannien eben an, die über Konvois und das sogenannte Land-and-Lease-Programm eben der Sowjetunion auch rüstungswirtschaftlich unter die Arme greifen. Und eben ganz entscheidend noch der japanische Angriff auf Pearl Harbor im Dezember 1941, der eben die USA in den Krieg eintreten lässt. Und da ist Deutschland jetzt langfristig eben im Hinblick auf Material, Wirtschaft, aber auch Personal nicht mehr in der Lage, diesen Krieg gegen die Alliierten zu gewinnen. Das zeigen ganz klar diese ganzen wirtschaftlichen und personellen Kennzahlen. Wie gesagt, immer eine Sache von Wahrscheinlichkeiten. Also man kann sich schon Szenarien ausdenken, wo das doch noch hätte klappen können. Da ist die Geschichte auch durchaus reich daran, aber wahrscheinlich ist es eben nicht mehr. Ich persönlich würde die Entscheidung, und ich glaube, das ist im ersten Teil des Vortrags auch immer wieder angeklungen, aber schon vor der Winterkrise eigentlich verorten. Ich gebe erstmal vielleicht diese Ansichten wieder, die jetzt auch nicht mir exklusiv sind, sondern auch von Historikern wie Stahel oder auch Roman Töppel, Adam Tooze und Richard Overy vertreten werden, wieder und sage dann noch kurz, warum ich der Ansicht bin. Also da wird zum Beispiel gesagt, dass die Wehrmacht eigentlich schon nach der Schlacht von Smolensk im August 1941 den Angriff auf die Sowjetunion nicht mehr erfolgreich fortführen kann, weil sie diese Entscheidung in Grenznähe verfehlt haben und die Sowjetunion jetzt einfach immer weiter Soldaten und Material mobilisieren kann und damit einen deutschen Sieg unmöglich macht. Und ich finde, das ist vor allem auch plausibel, wenn man auf die deutschen Kriegsplanungen davor schaut und darauf, wie sich die Kräfte der Wehrmacht eben in diesen paar Wochen schon abgenutzt haben. Und noch extremer wäre die Ansicht, dass sich eigentlich schon mit dem 22. Juni, also mit dem Angriff auf die Sowjetunion, die Wehrmacht in eine Situation begibt, wo sie strukturell überfordert ist. Eben indem sie diese viel größere Sowjetunion angreift. Und da würde ich sagen, da spricht auch tatsächlich viel dafür. Also ich würde sagen, schon mit dem Angriff Deutschland auf die Sowjetunion wird ein deutscher Erfolg in diesem Krieg eigentlich enorm unwahrscheinlich. Denn es spricht sehr viel dafür, dass das Deutsche Reich mit dem Krieg gegen die Sowjetunion strukturell überfordert ist. Da spielt die Geografie eine Rolle, diese enorme Operationstiefe, die man da erreichen muss. Die Sowjetunion ist eben nicht Belgien und die Niederlande, sondern man muss über enorme Strecken operieren und dazu ist die Wehrmacht kaum in der Lage. Da spielen die personellen Kapazitäten eine große Rolle. Da ist die Sowjetunion einfach bei weitem breiter aufgestellt und da spielt auch eine große Rolle, dass sich die Sowjetunion voll auf den Krieg gegen das Deutsche Reich konzentrieren kann, die Wehrmacht aber nicht voll auf den Krieg gegen die Sowjetunion, sondern zum Beispiel die deutsche Luftwaffe weiterhin eben im Krieg gegen Großbritannien stark engagieren muss. dass Rüstungskapazitäten Deutschlands für den U-Boot-Bau weiterverwendet werden und so weiter. Also da ist die Wehrmacht auch mit diesem Zwei-Fronten-Krieg strukturell überfordert. Diese Ansicht halte ich für sehr gut begründet. Und wäre es der Wehrmacht wirklich gelungen, die sowjetischen Streitkräfte in den ersten Wochen wirklich so vollständig zu besiegen, wie geplant, dann wäre ein Sieg der Wehrmacht eventuell möglich gewesen. Das halte ich für plausibel. Aber nach der Schlacht von Smolensk, also Ende Juli, Anfang August 1941, ist der Zeitpunkt, an dem eigentlich klar ist, dass das nicht gelingt. Weil sich eben da zu viele, aus deutscher Sicht zu viele sowjetische Truppen diesen Kesselschlachten entziehen und dadurch die Grundlage legen, dass die sowjetische Führung eben neue Verbände aufstellen kann, die dann eben auf diese riesige Rote Armee, wie wir sie dann aus der zweiten Kriegshälfte kennen, die dann so eine große personelle Überlegenheit auch gegenüber der Wehrmacht hat, heranwachsen. Damit ist nicht gesagt, dass die Siegwahrscheinlichkeit der Alliierten, so nenne ich es mal, jetzt nach der Schlacht von Smolensk bei 100% lag, aber wirklich realistisch unter den gegebenen Möglichkeiten, und ich denke, das ist entscheidend, war ein Sieg der Wehrmacht nach der Schlacht von Smolensk meiner Ansicht nach nicht mehr. Und deshalb ist die Winterkrise, um das vielleicht nochmal einzuordnen, ein Fanal und eine schwere Krise der Wehrmacht, aber nicht mehr kriegsentscheidend, weil die eigentliche Kriegsentscheidung eben schon im Spätsommer 1941 liegt.
Meine Frage geht noch ein bisschen in die Richtung, wenn wir uns zeitgenössisch dann in den Winter 1941-42 versetzen und auf beiden Seiten wird ja dann aus diesen Ereignissen, einerseits diesen massiven deutschen Vorstoß während den ersten Monaten und dann eben auch dieser massiven Niederlage vor Moskau, Konsequenzen gezogen. 1942 wird ja Deutschland diesen großen zweiten Angriff auf Moskau unterlassen und den Angriff über die Ukraine in den Kaukasus hinein starten, was in der Schlacht von Stalingrad enden wird. Auch dazu habe ich ja Folgen gemacht. Diese Entscheidung, den Krieg dort fortzusetzen, inwieweit basiert das auf dem, was in der Winterkrise 41-42 vor Moskau passiert ist?
Ich würde sagen, das basiert nicht so sehr darauf, was 41-42 vor Moskau passiert ist, sondern es basiert vor allem darauf, dass Deutschland eben diese schnelle Kriegsentscheidung, wie wir gesagt haben, jetzt im Spätsommer 41 verpasst hat und sich jetzt eben auf diesen langen und industrialisierten, totalisierten Abnutzungskrieg einstellen muss. Und dafür sind eben die Gebiete, die man dann im Sommer 42 mit der erneuten Offensive versucht zu erobern, nämlich die kaukasischen Ölfelder oder auch Stalingrad als Verkehrsknotenpunkt, Stichwort Wolga, aber auch diese südrussischen und ostukrainischen Agrargebiete und die strategisch wichtige Stadt Rostov am Don, dafür sind die enorm wichtig. Also ich würde sagen, damit hat es enorm viel zu tun, dass diese schnelle Kriegsentscheidung eben verpasst wurde und man jetzt auf die wirtschaftlichen Potenziale der Sowjetunion stärker zielt, so wie Hitler es eigentlich von Anfang an schon wollte, nachdem eben jetzt der Angriff auf Moskau gescheitert war. Da würde ich sagen, spielt es eine große Rolle.
Wir hatten ja in unserem ersten Gespräch über die Rückzüge allgemein gesprochen und du hast ja dann da auch geschildert, wie es ja sozusagen zu einer Art von Professionalisierung und einer Systematisierung der Rückzüge kommt. Inwiefern haben da diese Erfahrungen der Winterkrise, auch dieser Haltebefehl, den wir ja besprochen haben, da ihren Einfluss hinterlassen. Was davon, was 41-42 passiert, wird später Bestandteil der Strategie Rückzug?
Ja, ich würde sagen, das spielt wirklich in ganz vielerlei Hinsicht eine Rolle. Also du hast die Systematisierung angesprochen. Da würde ich sagen, die beginnt schon teilweise in der Winterkrise. Also die Systematisierung dieser Zerstörungs- und Vernichtungspraktiken auf dem Rückzug. Also indem sich die deutschen Verbände eben Gedanken machen und ausprobieren, was am besten, in Anführungszeichen am besten, funktioniert bei dem Abbrennen eines Dorfes. Wie kriegt man so ein Dorf am schnellsten vernichtet? Das muss man so hart sagen. Darüber machen die sich Gedanken. Und das beginnt schon in der Winterkrise und wird dann vor allem im Frühjahr 1943 weitergeführt und verallgemeinert. Das ist die eine Sache. Zum anderen dient die Winterkrise bei der deutschen Truppe und bei den Befehlshabern, ist die immer so ein bisschen im Hinterkopf als so, ja, nicht unbedingt Schreckensszenario, so ein bisschen als Menetekel, so nach dem Motto, diese unkontrollierten Rückzüge mit diesen auch Auflösungserscheinungen, mit diesen hohen Materialverlusten, mit den hohen personellen Verlusten auch, das wollen wir jetzt auf keinen Fall nochmal haben. Und das ist immer dann die Negativfolie, von dem sich dann die Rückzüge, die man 43 befiehlt, unbedingt abheben sollen. Und noch ein dritten Punkt. Hitler fühlt sich dann durch seinen Haltebefehl, der in den eigenen Augen das deutsche Ostheer vor einer napoleonischen Katastrophe bewahrt hat, so sieht er das, bestätigt in seiner Abneigung gegen Rückzüge. Und sieht sich darin bestätigt, den Frontbefehlshabern, die eine Genehmigung für einen Rückzug beantragen, diese Genehmigung zu verweigern. Das ist jetzt sehr grob beschlossen. Ganz oft gibt er diese Genehmigung auch und ganz oft haben die da auch sehr große Entscheidungsfreiheiten. Und Hitler war bei weitem nicht immer gegen Rückzüge, aber in der Tendenz schon. Ja. Und in dieser Tendenz sieht er sich eben durch die Winterkrise, durch seinen vermeintlich erfolgreichen Haltebefehl bestätigt. Wobei es da ganz unterschiedliche Auffassungen, also sowohl zeitgenössisch als auch jetzt in der Forschung gibt. Also es gibt auch die komplett gegensätzliche Ansicht, nämlich dass Hitler eben durch den Haltebefehl die Heeresgruppe Mitte in eigentlich unhaltbaren Positionen verheizt hätte und ein großer Rückzug die operativ viel bessere Lösung gewesen wäre. Ich halte es jetzt für nicht mehr möglich, das im Nachhinein wirklich plausibel zu entscheiden, was da besser gewesen wäre, aber wollte nur andeuten, dass es da auch die gegenseitige Auffassung gibt.
Und da zum Abschluss gerne nochmal die Frage auf die andere Seite geschaut, auf die Sowjetunion. Was lernen die eben aus diesen Kriegsmonaten November, Dezember, Januar 41 bis 42? Wie kriegt man aus deren Sicht die Wehrmacht dazu, sich zurückzuziehen?
Ich habe ja die schweren operativen Fehler quasi kritisiert der Roten Armee, die sie begeht im Winter 41, 42. Und in der Hinsicht lernt man da tatsächlich eine ganze Menge. Also schon im Winter 41, 42 verbietet die sowjetische Führung diese Frontalangriffe. Also wir haben ja von der Roten Armee heute noch, also auch vermittelt durch vielleicht Filme und aber auch Erzählungen, dieses Bild dieser Massen, die frontal einfach auf die Stellung zurennen. Das ist ja auch ein Bild, was jetzt von der russischen Armee im Ukraine-Krieg nochmal aktualisiert wird irgendwie. Aber diese Frontalangriffe werden im Winter 41, 42 eigentlich schon verboten, weil man merkt, das führt einfach zu horrenden Verlusten. Man wollte das eh nie so, aber diese neu aufgestellten Verbände sind einfach noch sehr unerfahren und auch die Frontbefehlshaber sind noch sehr unerfahren. Und da findet man Schritt für Schritt schon in diesem Winter 41, 42 eben auch Taktiken, die bedeutend besser funktionieren. Also da gibt es dann auch von deutscher Seite durchaus Anerkennung dafür, wie die Truppen der Roten Armee immer wieder geschickt die deutschen Stellungen und Stützpunkte umgehen und dann in den Rücken vorstoßen mit schnellen Verbänden. Das sieht man durchaus. Und im Großen, glaube ich, macht es der sowjetischen Führung klar, die Notwendigkeit, starke Schwerpunkte zu bilden und sich auf diese Prinzipien der tiefen Operation zurückzubesinnen. Nämlich nicht auf breiter Front überall gleichmäßig anzugreifen, sondern die deutsche Front eben an ein oder zwei Stellen zu durchbrechen und von dort möglichst weit in die Tiefe vorzustoßen. Eigentlich ganz ähnlich, wie es die Wehrmacht ständig versucht. Und wenn wir dann zum Beispiel auf die sowjetische Operation zum Einschluss Stalingrads gucken, da sehen wir das schon. Da sehen wir das noch nicht in quasi Vollendung und da passieren immer noch Fehler. Aber dann sehen wir schon, dass die sowjetischen Streitkräfte da enorme Fortschritte gemacht haben. Zur, kann man sagen, Vollendung kommt das Ganze dann im Sommer 44 auf dem Gebiet des heutigen Belarus, als die sowjetischen Streitkräfte da der Wehrmacht dann eine Niederlage zufügen, die heute als die größte Niederlage der deutschen Militärgeschichte gilt, also mit dem sogenannten Unternehmen Bagration. Also da sehen wir tatsächlich einen Lernprozess und ich würde da schon sagen, dass die Kriegsparteien da in Teilen voneinander lernen, ja, aber bei den sowjetischen Streitkräften ist es zum Teil auch auf eine Rückbesinnung auf Konzepte, die man vorher schon eigentlich hatte und die so ein bisschen unter den Tisch gefallen sind. Ja. Also ja, da lernt die Rote Armee sehr viel in der Winterkrise in der Hinsicht und allerdings auch sehr schmerzvoll, also sehr verlustreich.